So, das war ja schon sehr, sehr bewegend. Vielen Dank, Felix, für deinen Technikdienst. Tannenbäume, so viel ihr wollt, war ja der Titel zu diesem Theater. Es hat mich sehr bewegt, diese Geschichte. Und Gott sei Dank, es hat ein Happy End. Ist nochmal gut rausgekommen. Wahrscheinlich kennen wir alle solche Situationen, vielleicht nicht ganz so extrem, aber wir haben vielleicht irgendetwas getan, was wir nicht hätten tun sollen, oder etwas gesagt, was wir gescheiter nicht gesagt hätten, oder wir haben was nicht gemacht, oder wie auch immer. Und meistens wussten wir ja, das wäre jetzt richtig gewesen, oder? Kürzlich stand in der Zeitung, dass ein Mann verurteilt worden ist, weil er am Bankomat, als er da dazugelaufen ist, noch Geld gefunden hat und er hat es mitgenommen. Sieht ja niemand. Ich habe gedacht, wie dumm muss man sein und dann selber noch Geld rauslassen, damit man einem auf die Schliche kommt. Aber es stand dort geschrieben, man hat ihn gefilmt. Natürlich, am Bankomat wird man gefilmt. Und irgendwie haben die das rausgefunden. So oder so, ich nenne diese Dinge Dilemma. Man ist oft in einem Dilemma, wenn man eine Entscheidung zu treffen hat. Soll ich nicht? Wir waren heute in einem Dilemma, meine liebe Frau und ich. Wir kamen auf den Seeplatz und dann stand da der Kapitän vor dem Schiff und sagt: Ich fahre nicht. Mein Matrose fehlt. Ich darf nicht alleine losfahren. Ich weiß nicht, wann ich fahre, aber es kann sein, dass er gleich kommt. Es kann aber auch sein, ja. Und dann haben wir gesagt, jetzt, was entscheiden wir? Ich habe gesagt, wir gehen auf den Zug, dann sind wir fast um 10 hier. Wenigstens reicht's. Wir mussten einen Umweg fahren. Es war so ein einfaches Dilemma, würde ich jetzt mal sagen. Wenn wir gewartet hätten, dann wären wir vielleicht noch nicht hier. Aber so ein Dilemma, das kennen wir doch sicher aus unserem Leben. Wir müssen etwas entscheiden. Und das Dumme ist oft, das ist eine Situation, in der man gezwungen ist, sich zwischen zwei Möglichkeiten zu entscheiden, die gleichwertig erscheinen und aber oft beide unangenehm sind. Also wenn wir gewartet hätten, dann wären wir vielleicht zu spät gekommen. Und wenn wir eben jetzt gegangen sind, ich weiß ja auch nicht, ob die Anschlüsse vom Zug alle funktionieren. Na genau, also es ist immer mit ein bisschen Unangenehmlichkeiten verbunden, weil man nie so recht weiß, wie kommt es jetzt raus. Ich finde Tannenbäume ein sehr gutes Beispiel, um so ein Dilemma darzustellen. Ich möchte euch mit einem an einem Baum das Dilemma ein bisschen erklären. Also nicht die Bäume selbst sind ein Dilemma. Oder haben ein Dilemma, aber ja, wir kommen dann nachher drauf. Also wir dürfen Gott sehr dankbar sein, dass wir in einem Land leben, in dem es Bäume und ganze Wälder gibt. Da gibt es ja viele Gegenden auf dieser Erde, da gibt es keine Bäume, in der Wüste zum Beispiel oder in der Arktis und in der Antarktis. Und das ist dann immer so ein bisschen traurig. Also ich finde die Wüsten schön, oder? Aber es hat einfach keine Bäume, weil Bäume. Die haben wirklich auch eine ganz bestimmte Bedeutung und sie bestehen aus einem sichtbaren und aus einem unsichtbaren Teil. Und das hat Gott gut gemacht. Ich möchte kurz auf das eingehen. Am Aussehen, da erkennen wir, das ist eine Tanne oder das ist ein Laubbaum oder was auch immer. Da kann man die Baumart bestimmen, oft an der Form, manchmal an den Blättern oder den Nadeln und meistens dann auch an der Frucht, die da entsteht. Eben apropos Frucht, ein Baum, der produziert Frucht. Der Output, nicht wahr? Sie haben einen Input gemacht und das gab einen Output. Und ein Baum, der macht auch immer einen Output, Nahrung für Menschen und Tieren oder auch das Holz zum Bauen, das können wir brauchen, Harz oder Blätterfasern, Brennholz und so weiter. Es gibt etwas von diesem Baum. Und ein Baum hat wesentlichen Einfluss, vor allem auch auf das Klima. Ich möchte jetzt nicht über Klimawandel und so sprechen, aber ein Baum, der bindet CO2 und wandelt es in O2 um, in Sauerstoff. Das ist eine wichtige Funktion. Und wenn es immer weniger Wälder gibt, immer weniger Bäume, dann findet dieser Austausch immer weniger statt. Bäume haben kühlenden Effekt, sie reinigen die Luft, sie sind für die Luftfeuchtigkeit sehr gut und sie bremsen auch den Wind. Sie sind Wohnort für Tiere und so weiter. Bäume haben einen wichtigen Einfluss auf die Natur und darum finde ich sie wunderschön. Ich sage jeweils, mein Name ist Oliver, das heißt Olivenbaum, und Affolter, das heißt Apfelbaum. Ich bin ein bäumiger Typ, darum liebe ich auch Bäume, ohne sie jetzt gerade anbeten zu wollen, wie das manche Esoteriker auch machen. Dann der meistens unsichtbare Teil, außer bei den Mangroven zum Beispiel, da sieht man so Luftwurzeln und so, aber die meisten Bäume haben Wurzeln unter der Erde. Die geben dem Baum Halt. Die sind für die Stabilität zuständig. Da gibt es die Flachwurzler, die sieht man dann jeweils auch so, die kommen ein bisschen an die Oberfläche. Und dann gibt es die Pfahlwurzler, die sind ganz tief. Und dann gibt es noch irgendwas zwischendurch. Sicherheit im Sturm. Aber die Wurzeln sind auch für die Versorgung des Baumes zuständig. Die nehmen Wasser auf, Nährstoffe und versorgen so den ganzen Baum mit all dem, was er braucht. Und sie sind sehr gut für den Natur- und Lebensschutz. Nicht wahr? Wenn Bäume da sind, dann ist die Erosion gestoppt. Der Baum, der schaut, dass die Erde nicht ausgewaschen wird. Und das habe ich neu gelernt, dass ich das ein bisschen nachgeschlagen habe. Sie sind auch zuständig, dass Giftstoffe aus dem Boden und aus der Luft und vor allem aus dem Boden aufgenommen werden und gebunden werden. Das habe ich interessant gefunden, damit eben das Wasser wieder sauberer dann wird für das Grundwasser. Und jetzt möchte ich eben den Baum mit uns Menschen vergleichen. Und dann das Dilemma aufzeigen. Auch wir haben etwas Äußeres, nicht wahr? Man sieht uns an, wie wir sind. Das ist die Realität. Und man sieht an unserem Handeln, dass wir eben Menschen sind. Das ist auch sichtbar. Und natürlich auch an unserem Fehlverhalten. Und dann haben wir Wurzeln. Und da sind unsere Ethikwerte drin, unsere Glaubensgrundsätze und unsere Gedanken und unser Wissen und so weiter. Das Aussehen, da sehen wir alle anders aus. Wunderbar, Gott hat alle wunderbar geschaffen, gibt bei jedem Attraktivität, Schönheit, die Größe, die Haarfarbe, Augenfarbe und so weiter. Das ist uns klar. Bei der Frucht, da sehen wir Nachwuchs, der kommt, aber auch unsere Erzeugnisse, Sachen, die wir als Menschen herstellen oder Kunstobjekte oder Kleidung oder was auch immer, unsere Erfindungen. Auch das ist etwas Äußeres, das man sehen kann. Und wir Menschen sind auch dazu bestimmt, Einfluss zu nehmen. Einfluss auf unsere Umwelt. Und der Einfluss, der geht natürlich auch zu unseren Mitmenschen. Wir gestalten die Natur, wir gestalten unsere Umwelt. Und in unserem Zusammenleben, da geht es so, wie es uns geht. In unseren Beziehungen, da findet das statt, was dann eben aus den Wurzeln herauskommt. Bei den einen ist das wunderbar und bei den anderen ist das weniger wunderbar. Unsere Wurzeln, die zeigen, was wir glauben, welche Werte, dass wir in uns haben, nach welcher Moralvorstellung wir handeln. Aber auch die Wurzeln zeigen auch, wie bin ich eingebettet gewesen in meine Familie, meine Herkunftsfamilie, wie bin ich jetzt in die Gesellschaft eingebettet, wie sind meine Beziehungen. Ich habe Emotionen, die sind auch nicht immer sichtbar, außer vielleicht heute Morgen, als ich mich geärgert hatte und das ist dann oftmals emotional sichtbar oder hörbar. Wir haben Körperfunktionen, die innen durch ablaufen, unsere Gedanken und so weiter. Und all das, was da nicht so sichtbar ist, das sorgt in unserem Leben für Halt und für unsere Versorgung und schützt uns auch. Und natürlich kann man sagen, je nachdem, wie diese Wurzel gestaltet ist, sorgt sie eben für mehr oder weniger Halt. Oder solchen und solchen Halt. Oder ich werde versorgt mit Gutem oder ich werde versorgt mit nicht so guten Dingen. Und hier kommen wir jetzt zum Dilemma. Es gibt nämlich beim Menschen ein Dilemma zwischen dem, was der Baum ist und zwischen dem, was die Wurzel ist, was innen durch ist. Der Baum, der hat dieses Dilemma nicht. Das ist eine Einheit, das funktioniert wunderbar. Aber wir Menschen, wir haben hier ein Dilemma. Weil das, was in uns ist, nicht immer das widerspiegelt, was außen ist und umgekehrt. Nicht wahr? Wir wissen oft, was richtig oder falsch ist. Das ist meistens vorhanden. Und wir wollen doch auch immer wieder dieses Richtige tun, oder? Nur das Tun, was richtig ist oder was wir als entsprechend unseren Wertvorstellungen für richtig halten, das gelingt uns doch nicht immer. Das kann unbeabsichtigt geschehen, das kann ganz willentlich geschehen oder erzwungen. Man hat mich gezwungen, das zu tun. Und dann, wenn man so etwas getan hat, dann schauen wir wieder auf unser Äußeres und dann schauen wir, dass der Anschein bestehen bleibt, nicht wahr? Das andere wäre ja peinlich, wenn man feststellen würde, der hat nicht nach seinen Vorstellungen gehandelt. Wir wollen den Anschein gegen außen wahren. Wir wollen Baum sein, stabil. Dabei sind vielleicht die Wurzeln ein bisschen faul schon. Der Mensch hat von Gott die Fähigkeit erhalten, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Gott hat in seiner Liebe uns die Freiheit gegeben, uns zu entscheiden. Und diese Entscheidungsfreiheit, die stellt uns immer wieder mal vor ein Dilemma. Soll ich? Soll ich nicht? Und wenn ich etwas nicht mache, das meinen Vorstellungen entspricht, das passiert relativ schnell, würde ich mal sagen, dann haben wir ein schlechtes Gewissen. Das meldet sich sofort. Ich nehme an, ich spreche ein bisschen auch aus euren Erfahrungen heraus. Und jetzt hatte dieser Darsteller im Theater, der war eigentlich auf einem guten ethisch-moralischen Weg unterwegs. Er wollte etwas Gutes tun, er wollte für seine Kinder schöne Weihnachten machen. Ich nehme an, er hatte auch schon einen Glauben an Jesus, er möchte ein anständiges Leben führen und dann ist er in diese dumme Situation hineingeraten. Wobei ich finde, hineingeraten nicht ganz richtig, weil er hat sich ja dann bewusst entschieden, ich lasse es laufen. Er hätte auch Gegensteuer geben können. Ja, jetzt hat er das Bäumchen abgeschnitten, entgegen seinen Wertvorstellungen. Er hat gegen das Gesetz verstoßen. Du sollst nicht stehlen. Das 8. Gebot. Diebstahl. Und natürlich ist das auch in unserer Gesellschaft Diebstahl. Nicht einfach nur von der Bibel her, sondern das ist auch nicht gut in unseren Vorstellungen. Das ist falsch. Die Bäume, die gehören nicht ihm. Die gehörten dem Bauern, so wie der Förster dann ausgeführt hat. Und er hat einfach einen für sich in Anspruch genommen. Ja, nur einen, das merkt niemand. Sein Gewissen merkte es ganz schnell. Und wie heißt es so schön, wenn man dem Bösen den kleinen Finger gibt, dann nimmt es gleich die ganze Hand und schon ist es passiert. So blöd, hä? Und er machte mit, weil er den Anschein wahren wollte. Es war ihm zu peinlich, wenn er hätte müssen, zugeben müssen, das ist eigentlich nicht richtig, was wir hier machen. Und so wollte er den Anschein wahren. Ja, nicht, dass die anderen merken, ich habe was falsch gemacht. Und zudem gibt es ja noch einen Zustupf, ist ja alles okay, oder? Ich bin gezwungen worden. Was für eine wunderbare Ausrede. Kennen wir die? Die anderen sind schuld. Immer die anderen, doch nicht ich. Ganz am Anfang von der Bibel, bei Adam und Eva war das schon der Fall. Sie war das. Genau. Und zum Schluss ist immer Gott schuld. Leider, oder? Weil er hat uns ja gemacht und darum können wir gar nicht anders. Ja. Und jetzt hat er gemerkt, irgendwo geht es nicht auf. Und dann brauchte es diesen verstörenden Traum. Und dieser verstörende Traum hat ihn zur Umkehr getrieben. Ich habe mich die Frage gestellt, kam dieser Traum jetzt von Gott? Oder hat sein schlechtes Gewissen einfach seine Fantasie so sehr angeregt, dass er plötzlich Angst bekommen hatte vor den Bäumen, die er abgeschnitten hatte? Seine Fantasie sagte, jetzt bist du erledigt für immer und ewig. Du gehst unter. Du hast etwas falsch gemacht. Du musst sterben. Gut, der Traum hat Gott sei Dank die Wirkung nicht verfehlt, nicht wahr? Und er ging zum Förster. Und was da geschah, das haben wir gesehen. Er ist umgekehrt. Er hat gebeichtet, Buße getan. Das sind so die gängigen Wörter, die wir dafür brauchen. Metanoia im griechischen Text. Und die Bibel und Jesus, die sprechen viel von Metanoia. Von Menschen, die in einem Dilemma sind, wo Umkehr der Ausweg ist. Petrus zum Beispiel war in einem Dilemma dort am Feuer, im Vorhof, als Jesus da verurteilt worden ist. Gehörst du zu denen? Du gehörst doch zu denen. Nein. Das ist ein Dilemma und er hätte ja sagen können. Das sage ich jetzt so leicht. Wir können uns nicht in seine Situation hineinversetzen. Wahrscheinlich hätten wir auch nicht ja gesagt. Aber wie auch immer. Solche Dilemmata gibt es eben. Und mir ist eines in den Sinn gekommen, das lesen wir in Lukas 5, Vers 27 bis 33. Ich lese euch die kurze Geschichte vor. Danach ging Jesus hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Erstes Dilemma. Folge mir nach. Und der ließ alles zurück, stand auf und folgte ihm. Und Levi gab ein großes Gastmahl für ihn in seinem Haus. Und eine große Schar von Zöllnern und anderen Leuten war da, die mit ihnen bei Tisch saßen. Da murrten die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten und sagten zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Und Jesus entgegnete ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Umkehr, zur Buße. Wir könnten den Titel eben auch neu schreiben, Zöllner und Sünder, so viel ihr wollt. Nicht wahr? Es geht um diese drei Personen oder Personengruppen, um den Levi, die Pharisäer und um Jesus. Ich möchte kurz zu diesen drei etwas sagen, auch in Bezug jetzt auf ihr Baumsein. Levi, der könnte auch Matthäus heißen, je nachdem, in welchem Evangelium man das liest. Auch Zachäus, das war ein anderer, aber der ist auch sehr nahe daran, dass der Levi, der war ein Israelit. Und er arbeitete im Dienst der Römer, der Besatzungsmacht. Und das war ein großes Dilemma. Für ihn und vor allem für die anderen. Dieser Levi steht für Menschen, für solche, wie wir den Protagonisten da im Theater gesehen haben, vielleicht eben auch für dich und für mich. Dann sehen wir die Pharisäer, die Schriftgelehrten, diese religiöse Elite. Wir sind die Gerechten. Wir wissen, wie es geht. Wir sind nie in einem Dilemma. Wir wissen immer, was richtig und falsch ist und wir tun es auch. Das ist so ihre Haltung. Vielleicht sind wir manchmal auch so, nicht wahr? Und dann haben wir noch Jesus und er repräsentiert natürlich hier ganz klar Gott und sein Reich und die himmlischen, göttlichen Werte. Jesus also kam zum Zoll und sagte, Levi, folg mir nach. Und wenn Jesus ruft, schon damals war das so und auch heute ist das noch so, wenn Jesus ruft, dann ist es ein Ruf zur Umkehr, zur Sinnesänderung. Nicht einfach, komm, wir gehen ein bisschen spazieren. Sondern der Ruf von Jesus hat immer etwas drin, wo es heißt, aber es muss was anderes werden in deinem Leben. Es muss sich was ändern. Das ist so der Anspruch, den Jesus hat. Mir gefällt das auch nicht, wenn ich mir selber sage, du, es muss im Fall was anderes werden hier. Das gefällt mir auch nicht. Das widerstrebt mir auch so vom... Ich kann da gar nicht raus. Versteht ihr? Aber das ist so dringend in dem Ruf von Jesus drin, dass wir das nicht ausblenden können. Komm, folge mir nach. Jesus ruft nicht, damit er einen mehr hat, sondern damit die Werte von Gott sich in einem Menschenleben wieder neu formen können, diesen Menschen umformen können, damit diese Werte sich durch diesen Menschen dann auch wieder ausbreiten können. Und wunderbar, Levi ließ sich rufen. Er hat diese Entscheidung getroffen. Ich weiß nicht, wie lange er daran rumgedacht hatte. Aber er hat sich entschlossen, ich folge Jesus. Und wir sehen, es ist etwas passiert in seinem Herzen. Er hat nämlich ein Gastmahl zu Ehren von Jesus Christus veranstaltet. Und das macht man ja nicht einfach so. Früher war es üblich, Menschen einzuladen, zu einem Gastmahl, zu denen man eine vertrauliche Beziehung hatte. Eine vertraute Beziehung. Und da sehen wir, in dem Levi ist etwas geschehen. Damit hat er etwas Besonderes ausgedrückt. Du bist es mir wert, Jesus. Mit dir will ich unterwegs sein. Darum lade ich dich jetzt ein. Die Realität war, Levi war ein Zöllner, ein Steuereintreiber und die galten im jüdischen Volk als kultisch unrein. Mit denen wollte man nichts zu tun haben, die Pharisäer und Schriftgelehrten schon gar nicht. Die konnten aber auch nicht in den Tempel gehen, weil sie eben unrein waren. Sie waren beim Volk verhasst, weil sie mit den römischen Unterdrückern kooperierten und Gerade die Zöllner und die Steuereintreiber, die zogen oft auch noch gleichzeitig zusätzlich Geld aus den Taschen der eigenen Landsleute. Oft mit sehr großem Erfolg. Das war das Äußere. Diese Zöllner und Sünder, vor allem die Zöllner. Warum der Levi Zöllner wurde, das wissen wir nicht. Er war es einfach. Ich habe mir einfach gedacht, was könnte ich mir vorstellen? Was trieb ihn an, dass er ein Zöllner geworden ist? Geldgier könnte ein mögliches Motiv gewesen sein. Ich glaube eher nicht. Vielleicht hat er einfach gesehen, oh, das ist eine Verdienstmöglichkeit, das ist okay. Ja, ich nutze das einfach, ich mache das einfach, ohne sich da über die Konsequenzen groß nachzudenken. Vielleicht wurde er gezwungen von der römischen Staatsmacht, du machst das jetzt, sonst kann auch sein. Vielleicht macht es er einfach aus Interesse, total freiwillig. Ach, ist cool, ich habe gern mit Zahlen und Geld zu tun. Das gefällt mir, darum mache ich das. Oder vielleicht zwang ihn auch die Not dazu. Er hatte vielleicht eine Familie, die musste er versorgen. Und wenn nichts anderes da ist, dann muss man irgendwie die Familie ernähren. Da kam ihm das gerade recht. Und so weiter. Vielleicht hat er Schulden, um zurückzuzahlen und so weiter. Auf jeden Fall war er Zöllner und machte mit seiner Tätigkeit sich keine Freunde bei seinen eigenen Landsleuten. Ganz sicher nicht. Und dann gab er dieses Gastmahl zu Ehren von Jesus. Und wir sehen, dieser größtmögliche Vertrauensbeweis, der zeigt eben, dass er plötzlich noch ein anderes Wertefundament mitbekommen hatte. Ein wichtiges Element, nämlich, ich möchte diesen Jesus ehren. Ich möchte auf einen guten Weg kommen. Er vertraute Jesus. Vertrauen und Glauben ist dasselbe Wort. Wir können auch sagen, er glaubte ihm. Er hatte sich von Jesus rufen lassen. Er hatte begriffen, es musste mehr geben, als einfach Geld zu machen. Das sehen wir auch beim Zachäus. Und der sagte dann, ich gebe das wieder zurück. Das, was ich zu viel eingenommen, das gebe ich wieder zurück. Das sehen wir hier beim Levi jetzt nicht, aber das kann auch noch gekommen sein. Er ist umgekehrt. Dann haben wir die Pharisäer. Sie hatten eine sehr stabile Wurzel in sich. Wir sind die Gerechten. Bei ihnen stimmte alles äußerlich. Sie hielten die Gesetze. Sie vollzogen alle erforderlichen Opferrituale. Sie feierten die vorgeschriebenen Feste. Sie beteten die täglich angeordneten Gebete. Sie fasteten, wie es vom Gesetz her bestimmt war. Und sie schauten ganz stark darauf, sich nicht an irgendetwas zu verunreinigen. Und darum waren sie so entsetzt über das Verhalten von Jesus, der sich mit Zöllnern und Sündern zusammensetzte. Und in ihrem Äußeren sehen wir ihre Wurzel, die Gesetzesgerechtigkeit. Nicht, und das behaupte ich jetzt mal so, nicht die Liebe zu Gott trieb sie an, sondern eher die Furcht vor ihm. Die Furcht oder auch der Eifer, möglichst nichts falsch zu machen. Sie wollten Gott gefallen. Und so als Nebenprodukt, sie wollten auch von den Menschen so als wirklich heilig und gerecht angesehen zu werden. Es war eher eine Scheinheiligkeit. Das war ihre Wurzel und das kam raus. Das war sehr, sehr kongruent bei ihnen. Und wenn Jesus zu ihnen sagte, ihr müsst aber auch umkehren, dann hat das große Widerstände ausgelöst bei ihnen. Dieses Dilemma konnte kaum einer von ihnen überwinden. Und Jesus, er war zutiefst verwurzelt in der Liebe zu Gott, in den Werten des Himmelreichs. Jesus achtete nicht so sehr auf Äußerlichkeiten, dass der Baum stimmt. Das war ihm meistens ein bisschen egal. Auch Peinlichkeiten, ja nu. Hauptsache, ich mache das, was ich vom Vater her sehe. Einer seiner wichtigsten Kernwerte war die Barmherzigkeit Gottes. Jesus war zutiefst barmherzig mit den Menschen. Das war eine seiner Wurzeln. Und von daher kamen seine Worte, seine Handlungen, seine Absichten und auch seine Sicht auf die Menschen. Komm, folge mir nach, war eine Einladung an den Levi, an andere, die ihm danach gefolgt sind, diese Liebe Gottes und diese Barmherzigkeit Gottes zu erleben, zu empfangen, damit sie auch zur eigenen Wurzel werden konnte. Jesus zitierte im Text Hosea 6, Vers 6, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Das, was äußerlich abläuft, das ist nicht so wichtig, sondern das, was von innen her kommt, diese Liebe, diese Erkenntnis, diese Beziehung mit Gott, das war das Wichtige. Nicht nur, dass alles äußerlich stimmt, sondern das, was von innen her kommt. Die Motivation ist Gott so wichtig. Nicht nur leerer Gehorsam. Und Gott ist schon klar, und Jesus war das auch klar, das ist schwierig für die Menschen. Die haben immer wieder dieses Dilemma und werden sich immer wieder mal für das Falsche entscheiden. Und darum sagte er, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen oder solche, die sich als gerecht ansehen, als gerecht bezeichnen, als gerecht fühlen oder wie die Pharisäer eben, wir sind die Gerechten auf jeden Fall, sondern ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Menschen, die in diesem Dilemma nicht wissen, wie sie sich entscheiden sollen und sich oftmals für das Falsche entscheiden, leider. Gerechte meinen, sie sind gesund und müssten nicht zum Arzt gehen, das ist auch klar. Aber Sünder sind in den Augen Gottes eben nicht gesund und die brauchen Heilung. Und dafür ist Jesus Christus gekommen, dass Menschen in ihm Vergebung empfangen für all das, was sie falsch gemacht haben, damit sie in ihrem Innern einen Sinneswandel erleben können, bewirkt durch den Heiligen Geist und damit sie beginnen können, Werte vom Himmelreich Gottes auszuleben. Und das ist nicht so einfach, das weiß ich schon. Und ihr wisst das wahrscheinlich auch, weil wir haben Wurzeln mitbekommen. Wir haben unsere Empfindungen, was Gerechtigkeit anbelangt, was richtig und falsch ist. Und das widerspricht oftmals oder reibt sich auch an dem, wie es eben Gott sieht. Und darum ist es nicht immer so einfach, diese Sinnesänderung zu erleben, zu empfangen und auch dann umzusetzen. Nicht wahr? Was über Jahre eingeübt worden ist, das geht nicht einfach immer wieder von heute auf morgen weg. Da braucht es Hilfe und Unterstützung von Gott, das Wirken des Heiligen Geistes. Und weil Jesus das wusste, da sagte er auch an einer anderen Stelle, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Dieser Ruf galt dazumal allen seinen jüdischen Landsleuten, allen, die in dieser Gesetzesfrömmigkeit lebten, in dieser äußerlichen, religiösen Gesetzesfrömmigkeit, damit sie umkehren konnten zu Jesus Christus, in eine lebendige Beziehung mit Gott, dem Vater, mit Gott, der eine Beziehung mit ihnen möchte. Dieser Ruf gilt aber auch heute allen Menschen, und zwar auf der ganzen Welt und zu jeder Zeit. Auch heute. Komm her zu mir. Jesus will das Dilemma im menschlichen Dasein auflösen. Dieses Dilemma, das durch Gottferne und durch Fehlverhalten auch entstanden ist. Und er will zu einem ganzheitlichen und herrlichen Leben führen und das in uns umwandeln. Das Leben in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Der Ruf von Jesus gilt allen, die auf ihrem Weg ohne Gott in eine Beziehung mit ihrem Schöpfergott hineinkommen sollen. Und der Ruf, der erklingt auch für alle, die jetzt auf ihrem Weg mit Gott versagt haben oder meinen, ich habe versagt, ich bin auf Abwege geraten. So wie der Darsteller da im Theater. Jesus will das schwer lastende Gewissen wegnehmen. Jesus will Fehler vergeben und immer wieder einen neuen Anfang schenken. Das ist die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, die uns da entgegenkommt. Jesus ruft alle zu sich, die in ihren Wurzeln so geprägt sind, im Glauben, im Vertrauen, in der Nachfolge, dass sie meinen, es ist nur anstrengend. Es ist nur ein Müssen. Jesus will Entlastung und Erfrischung schenken auf deinem Weg für den nächsten Schritt. Er möchte, dass du in Freiheit und Freude ihm nachfolgst. Und Jesus ruft jetzt gerade jeden Einzelnen von uns, dich und mich, komm her zu mir, mein geliebtes Kind. Ich will dir Freude und Frieden schenken. Ich will dich neu erfüllen mit meinem Heiligen Geist. Ich will dir Kraft für den Weg schenken mit mir. Ich will als dein Herr für dich sorgen, mich um dich kümmern, für dich da sein, dir in deinen Problemen und Herausforderungen helfen und dich in allem unterstützen, weil ich dich so sehr liebe. Das ist der Ruf von Jesus Christus in unsere Herzen hinein. Jesus tat es mit Levi, dem Zöllner, und der erfuhr so eine Veränderung, dass er wieder gesellschaftstauglich wurde, für seine Umwelt erträglich, nicht mehr andere übervorteilte zu seinem eigenen Nutzen. Und Jesus tut es auch heute noch. Menschen rufen, uns rufen, nicht damit es uns gut geht, das auch. Wenn wir entlastet sind und Vergebung empfangen, dann geht es uns gut. Aber er ruft uns nicht nur wegen dem, dass wir aus diesem Dilemma herausfinden, sondern er will, dass wir als Gemeinschaft lebensfähig werden, füreinander da sind und diese Werte, die im Reich Gottes so hochgehalten werden, Frieden, Liebe, Barmherzigkeit, auch aneinander, an uns eben ausleben, damit das Reich Gottes sich in dieser Welt zeigt und attraktiv ist für Menschen, die hereinkommen sollten. Ich möchte beten. Vater, wir danken dir für den Ruf, den wir heute hören. Komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken, ich will dich erfrischen. Und wir möchten auf diesen Ruf antworten und sagen, ja, hier sind wir, hier bin ich. Und ich bitte dich, dass du vergibst, was falsch gelaufen ist in meinem Leben. Ich bitte dich, dass du mich entlastest von meinem schlechten Gewissen. Ich bitte dich, dass du mich veränderst, mir Mut zur Umkehr schenkst, vielleicht auch zum Bekennen, wo ich gefehlt habe. Danke für dein Rufen, Jesus. Es ist ein Rufen aus Liebe und Barmherzigkeit. Ich komme zu dir. Ich empfange Vergebung. Ich empfange Frieden. Ich empfange Freude. Ich empfange ganz neu die Beziehung mit dir. Ich will für dich leben, mit dir durch mein Leben gehen. Du bist mein Gott, du bist mein Herr. Dafür danke ich dir und preise dich. Amen. Amen.